NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Alle wollen alt werden, niemand will alt sein. Der Widerspruch ist absurd, das Leiden daran real. Ein Zitat aus dem Klappentext des neuen Buchs von Elke Heidenreich. Sie ist in vielen kreativen Berufen prominent geworden, als Literaturvermittlerin und Literaturkritikerin mit der Sendung Lesen, als Kabarettistin, als Journalistin, als Opernliebhaberin, als Librettistin und natürlich hat sie zahlreiche Bücher geschrieben, vor allem Erzählbände und Kinderbücher. In ihrem neuen Essayband denkt sie über das Altern nach, das auch immer ein Nachdenken über das Leben und die Beziehung zu anderen Menschen ist. Klug, witzig, selbstironisch, mutmachend und meinungsstark bezieht sie Stellung zu diesem Schicksal, das wir alle teilen. Wie immer liest sie ihren Text selbst vor. In dieser Woche eine gekürzte Fassung in 5 Folgen.
Ich habe mein Leben komplett in den Sand gesetzt. Geboren wurde ich noch im Krieg. Meine Eltern waren keine netten Leute und ich war kein nettes Kind. Als die Konflikte unerträglich wurden, kam ich zu Pflegeeltern in ein ebenso gefühlskaltes wie intellektuelles evangelisches Pfarrhaus. Diskussionen am Abendbrottisch über Heidegger und Habermas. Klavierstunden, Nachhilfe in Mathematik, Abitur. Studium nach 12 Semestern abgebrochen, langer Krankenhausaufenthalt, Lungenoperation. Die Ärzte gaben mir noch 5 Jahre. Klar, ich hatte seit Jahren Kette geraucht. Danach erste zu frühe Heirat, nach wenigen Jahren Scheidung. Zweite Heirat nach 25 Jahren Trennung, nach 42 Jahren dann die zweite Scheidung. Krankenhaus, Krebs. Klar, falsches Leben. Fürs Fernsehen gearbeitet und die beste Sendung, die ich je gemacht habe, die Buchsendung Lesen, in den Sand gesetzt, weil ich das ZDF einen kulturlosen Haufen genannt habe. Raus war ich. Umzug nach Köln, das damals aufregend war und heute zur Provinz verkommen ist. Ja, hier sitze ich jetzt, bin 80 und kann nachts nicht schlafen und denke, wie lange geht das wohl noch so weiter? Ich hatte ein unfassbar wunderbares Leben. Von den 2 Jahren Krieg am Anfang meines Lebens habe ich kaum noch etwas mitgekriegt. Und meine Eltern liebten mich, obwohl sie mit Deutschlands Wiederaufbau und ihrer zerbrochenen Ehe ziemlich überfordert waren. Ich blieb weitgehend mir selbst überlassen und war dabei ein bisschen zu verlottern, als mein Konfirmationspfarrer eingriff und mich mit nach Bonn nahm. Großes Pfarrhaus, Bildung, Bücher, Klavierunterricht, 1A, Abitur und Studium. Schwere Krankheit überwunden, netten, klugen Mann geheiratet, aber wir waren zu jung. Wir sind Freunde bis heute. Meine zweite Ehe hielt sehr lange. Nach der Trennung zusammenleben mit einem hochbegabten, wenn auch sehr komplizierten Musiker, sehr viel jünger als ich. Schöne Arbeit beim Fernsehen, viel Geld verdient, erfolgreiche Lesensendung gemacht, aber wegen totaler Erschöpfung schließlich abgebrochen. Schönes Haus, gute Freunde, netter Hund, keine Sorgen. 80 ist kein Problem. Und wenn ich nachts wach liege, bin ich dankbar für alles. Für ein so langes Leben in einem demokratischen Land ohne Krieg. So, und nun suchen Sie sich bitte aus diesen 2 Lebensversionen doch mal eine aus. Zu ergänzen wäre, um es komplett zu machen, dass ich mein Leben lang zu viel geraucht, zu viel getrunken habe und zu leichtsinnig schnell früher Motorrad, später Auto gefahren bin. Ich habe nie wirklich irgendeinen Sport betrieben, habe kein Talent zu sexueller Treue und war also nicht besonders gut zur Ehe geeignet. Ich habe zig Bestseller geschrieben, bin also sorgenfrei, was ganz wunderbar ist. Und da sitze ich jetzt in einem Haus voller Bücher und denke, ist doch ein großartiges Leben. Ja, und dann das Alter. Wieso das denn? Seit wann? Wo kommt das denn auf einmal her? Warum? Eins wollen wir mal klarstellen. Eine Frau, die wie ich nie Mutter wurde, ich wollte nicht, einen Abbruch in sehr jungen Jahren, die also auch nicht Großmutter sein muss oder darf, die immer nur ihr eigenes Leben leben kann und konnte, die altert naturgemäß anders als jemand im Familienverbund. Es ist ein ganz anderer Lebensentwurf. Und ganz andere Leben haben auch ganz andere Alter. Mütter haben im Alter Kinder, die sich unter Umständen kümmern, die finanziell und praktisch helfen, habe ich nicht. Meine Kindheit war trostlos, meine Eltern waren unglücklich und machten mich zu einem lästigen, unglücklichen Kind. Und darum war mir schon ganz früh klar, so wollte ich nicht werden, nicht so eine überforderte Mutter. Ich wollte kein Kind haben. Ich würde es wahrscheinlich auch ständig ohrfeigen, so wie ich ständig geohrfeigt wurde. Irgendetwas in mir hat sich einer eigenen Familie schon sehr früh und sehr gründlich verschlossen. Das Wort, das mir immer mehr Angst machte als Krankheit, Unglück, Trennung, ist das Wort Abhängigkeit. Ich war nie abhängig von irgendeinem Partner. Ich habe immer für mich selbst gesorgt und werde das bis zuletzt tun, wenn es sein muss, mit bezahlter Pflege, möglichst im eigenen Haus. Also kein Aufgefangenwerden von Familie, ich habe keine Familie. Und mein Lebenspartner ist 28 Jahre jünger als ich, ein weltfremder Künstler. Der eignet sich nicht zum Pfleger, so sieht's aus. Was macht das jetzt mit mir, das Alter? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, ich stelle mich ihm. Ich verleugne es nicht, ich versuche nicht jünger zu wirken, als ich bin. Und ich finde schon gar nicht, dass das Leben im Alter weniger wert ist. Vielleicht mache ich mir da was vor, aber ich finde, ich sehe noch ganz gut aus. In dem Sinne, dass ich nicht zerknittert bin. Ich war nie eine Schönheit, aber auf meiner Haut ist Verlass. Niemals warmes Wasser ins Gesicht. Nein, das ist ein Spaß. Aber ich kriege, wie alle Frauen in unserer Familie, fast keine Falten. Gutes Bindegewebe. Manchmal aber sehe ich mein Gesicht plötzlich irgendwo im Spiegel, meist im Kaufhaus, auf der Rolltreppe. Und dann denke ich, wer ist denn diese mürrische Alte mit den zerzausten Haaren? Ja, und dann bin das ich. Man sieht natürlich an den Händen und am Hals, dass ich alt bin. Natalia Ginzburg beginnt 1971 ihre Erzählung »Die Frauen so«. Das Erste, was bei den Frauen alt wird, ist der Hals. Eines Tages sehen sie im Spiegel ihren Hals voller Falten. »Wie ist das bloß passiert?«, sagen sie und meinen, »wieso ist das bloß mir passiert? Mir, die ich doch von meiner Natur her und für immer jung war.« Im Gesicht habe ich kaum Falten. Und nein, ich habe nichts machen lassen. Ich würde nie etwas machen lassen. Ich mute meinem Körper keine Narkose zu für etwas, das nicht sein muss. Reicht mir gerade, dass ich wegen meiner schlechten Sehkraft alle paar Wochen Spritzen in die Augen kriege, was so grauenhaft ist, dass ich mir da ab und zu eine kurze Narkose leiste. In einem Gedicht der von mir so sehr geliebten österreichischen Dichterin Christine Lavand heißt es in der ersten Strophe: »Mein Augenlicht ist nichts mehr wert. Auch das Gehör geht langsam ein. Bald werde ich so sinnlos sein wie ein verbrauchtes Grubenpferd. Doch niemals so ergeben. Mein Wille lässt mich beben.« Mein Wille lässt mich beben, ja, und leben. Das ist doch eine gute Einstellung. Klar, ein paar Falten sind da. Die habe ich mir erworben, in langen Nächten mit Freunden, bei diesem ganzen ungesunden, wunderbaren Leben, mit so viel Lachen und Lieben. Und es sind auch Falten, die von den Tränen kommen. Deshalb bereue ich doch nicht, geweint zu haben, aus Kummer, aus Liebe, aus Glück. Nichts davon würde ich je wegmachen lassen. Von pornografisch aufgespritzten Lippen reden wir schon mal gar nicht. Wie sehen diese aufgespritzten Frauen aus mit 80? Bestimmt nicht alle wie Jane Fonda oder Cher. Und schon da stimmt nichts, wenn man sich das verlogene Strahlen genauer ansieht. Nein, ich will kein Kunstprodukt sein. Ich will ich sein, mit meinen Haaren, die immer schon mausig waren und nun wunderbarerweise fast nicht grau werden, mit meinen Brillen, mit all den Narben von all den Unglücken und Krankheiten. Ich finde die alten, ja, die vom Leben verwüsteten Gesichter von Jeanne Moreau oder Louise Bourgeois wunderschön. Sie erzählen von prall gefülltem Leben sehr viel mehr als die Gesichter von Frauen mit prall gefüllten Botox-Wangen. Wir werden anders alt als unsere Eltern. Früher war man mit 50 abgearbeitet und alt. Heute sind viele 80-Jährige geistig und körperlich noch fit und im täglichen Rennen. Die Welt ist im Wandel, wir wandeln uns mit. Wir sind länger beweglich im Kopf, als es unsere Eltern waren. Wir haben ja auch eine viel bessere medizinische Versorgung. Sport treibe ich inzwischen nicht mehr, sorge aber dafür, dass immer ein Hund da ist, mit dem ich 2 Stunden täglich spazieren gehe. Also alles in allem komme ich ganz gut klar mit diesem vermaledeiten Älterwerden. Weil es ja auch bedeutet, dass ich immer noch am Leben bin. Und das ist für eine, die mit 23 vor einer schweren Lungenoperation vorsichtshalber schon mal ihr Testament machen musste. Meine Kinderbuchsammlung soll in eine Bibliothek, meine Klassiker und das Akkordeon erbt Albrecht, mein Konto bitte für meine Beerdigung nehmen und Teddy Fritz bitte mit ins Grab. Das ist für so eine schon allerhand. Wie war mein eigenes Leben? Die Kindheit, das war nicht einfach in den 50er Jahren mit überforderten Eltern nach dem verlorenen Krieg und mit schlagenden Lehrern aus der Nazi-Generation. Was war ich für ein einsames, lesendes Kind verbissen berufstätiger Eltern? Ich saß auf der Nähmaschine meiner Mutter, über der ein Spiegel hing, und unterhielt mich mit mir selbst im Spiegel in verschiedenen erfundenen Sprachen. Ich sagte mir Gedichte auf, ich las mir meine Bücher laut vor, nur um an diesen langen, stillen Nachmittagen eine Stimme zu hören. Wie furchtbar war 16, 17 mit dem ständig gebrochenen Herzen. Meine lamoyanten Tagebücher von 1958 und weiter enthalten nur Jammer, Jammer, Jammer. Er liebt mich nicht, er kommt nicht. Ich kann das nicht, ich will nicht mehr leben, all dieses Zeug. Wie viel sinnlos verschwendete Lebenszeit, heulend im Bett und nächtelang am Tagebuch. Auch damals halfen mir schon die Bücher. Ich las Die Grashafe von Truman Capote und darin den Satz: Ich war 11 und später wurde ich 16. Verdienste erwarb ich mir keine, aber das waren die wunderbaren Jahre. Sowas brachte mich zum Nachdenken. Sollte doch was dran sein an der Jugend? Man müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals, heißt es in einer Schlagerschnulze. Bloß nicht. Was hat man denn schon gewusst mit 20 von der Liebe? Hineingesprungen ist man, kopfüber, wie in einen einladenden See. Und oft stieß man sich den Kopf sehr heftig an Untiefen und war lange in der Seele gelähmt. Ich war nicht glücklich mit 20. Die Männer, das Studium, die Bücher, alles so verwirrend und kein Zuhause mehr, nur noch möblierte Zimmer. Kein Hund, kein Garten, keine Katze, kein innerer Ort, noch kein richtiges Gesicht. Aber 20 war wenigstens nicht mehr ganz so schrecklich wie 17, als man noch nicht mal annähernd selbstständig war und zu Hause gegängelt wurde. Nein, die Jugendzeit war nicht schön. 30 zu werden, das war schön. 40, ein wunderbares Alter. Aber, schrieb die italienische Autorin Natalia Ginzburg in den 1970ern in ihrer Erzählung Die Frauen, mit 40 haben sie begonnen, sich zu fragen, was sie tun könnten, um nicht jenes lächerliche, unsympathische und traurige Tier zu werden, das eine Frau mittleren Alters genannt wird. Haha. 50, voller Melancholie, aber auch erstaunlich gelassen. 60, jetzt wurde es langsam ernst. Erste Tagebücher und Liebesbriefe auf dem Speicher wurden schon mal entsorgt. Alles über 60 ist ein Geschenk. Fast alles unter 30 war eine Quälerei. Ich bin heute stärker und selbstbewusster als damals mit dem koketten, pinkfarbenen Lippenstift. War übrigens mein erster und blieb auch mein einziger. Etwas klüger hätte ich sein sollen mit 20, nicht ganz so viel rauchen vielleicht. Mehr und besser essen, ein paar Affären weniger, ja, nicht ganz so früh heiraten. Nicht so entsetzlich oft umziehen, mehr Ruhe zulassen. Aber ich war eben nicht klug. Ich war auf dem Sprung in das, was man das Leben nennt, und vieles habe ich gründlich missverstanden damals. Mein dickes Tagebuch von 1963, als ich 20 war, ist voll von Bitterkeit und Fragen, gespickt mit Zeilen aus Gedichten wie »Als an deinem steinernen Herzen meine Flügel brachen« oder »Bin immer auf See und lande nicht mehr«, Else Lasker-Schüler ist das, oder »Du möchtest dir ein Stichwort borgen, allein bei wem«, das ist von Gottfried Benn. Ein Eintrag vom 25. April 1963, groß mit wilder Schrift »Was will ich eigentlich?« Ja, heute weiß ich es. Ich habe alles erlebt, was nötig war, um jetzt zu wissen, was ich will. Ich will wach sein, aufmerksam, ich will Zeuge der Welt sein, aber nicht mehr für alles zuständig. Damals habe ich Goethes Die Leiden des jungen Werthers nach der Schule noch einmal gelesen und mir notiert, was Werther an seinen Freund Wilhelm schrieb. Ich könnte das beste, glücklichste Leben führen, wenn ich nicht ein Tor wäre. So schöne Umstände vereinigen sich nicht leicht, eines Menschen Seele zu ergötzen, als die sind, in denen ich mich jetzt befinde. Ach, so gewiss ist's, dass unser Herz allein sein Glück macht. Mit 20 ist unser Herz unfertig und zagend, voller Sehnsucht nach ich weiß nicht was. Und wenn wir glücklich sind, spüren wir es nicht und wissen es erst hinterher, wenn das Glück verloren ist. Ich war eine glückliche Frau. Mit diesem genialen Satz beginnt eine Erzählung der Niederländerin Marit de Moor. Heute weiß ich, dass das Glück kein Zustand ist, nach dem man verzweifelt suchen muss. Es ist immer nur ein Augenblick. Und ich habe gelernt, ihn zu erkennen und zu genießen. Aus der Summe glücklicher Augenblicke setzt sich das Glück des Lebens zusammen. Und diesem Glück bin ich heute doch viel näher als damals mit 20. Ach ja, die Jugend. Wäre schön, wenn sie etwas später käme und wir schon etwas klüger wären, oder? An die Jungen ist sie ja geradezu verschwendet. Die Schulzeit endlos, die Studienzeit so mühsam, die Türme der Weisheit in so unendlich weiter Ferne. Mit so wenig Geld, so vielen schlecht bezahlten Jobs, so miesen Studentenbuden, so anstrengenden Seminararbeiten, an Universitäten mit autoritären Professoren. Da war 1968 noch weit. Mit der Unsicherheit, zu was für einem Leben, zu was für einem Beruf das alles führen würde. Und wann endlich? Es führte zu einem aufregenden Leben. Einem Leben ohne feste Anstellung, frei. Ich bin, wenn ich richtig gezählt habe, 23 Mal umgezogen. 23 Wohnungen in 8 verschiedenen Städten mit verschiedenen Partnern, Trennungen, Neuanfängen. Das ganze aufreibende Programm. Immer dabei die IKEA-Billy-Regale für die Tausende von Büchern, jeweils neu zurechtgesägt, bis sie irgendwann wirklich nicht nochmal mit umziehen konnten. Jetzt hat mir ein Schreiner das Regal meiner Träume gebaut, jetzt, wo ich alt bin, gerade noch rechtzeitig. Ich sehe es verliebt an, so schön, es ist hoch, vernünftige Abstände, stabil, von oben beleuchtet, mit Leiter begehbar. Warum habe ich mir dieses Glück erst jenseits der 70 gegönnt? Wahrscheinlich, weil ich erst dann die Zeit und das Geld dafür hatte und den Mut, tausende Bücher nochmal aus- und dann wieder einzuräumen. Krankheiten haben mich nicht verschont, aber irgendwie bin ich immer gut damit klargekommen. Ich kenne das Kranksein seit meiner Kindheit. Ich habe gelernt, mich nicht reinfallen zu lassen. Liegen, atmen, aufstehen, weitergehen. Der Tod ist mir oft begegnet. Freunde starben, meine Tiere starben, Hunde, Katzen. Es wurde viel Abschied genommen. Und es gab immer Neuanfänge. Bis heute ist das so. Mit 80 habe ich mir noch mal einen jungen Hund angeschafft, aber natürlich geklärt, was aus ihm wird, wenn ich... Meine beste Freundin ist 20 Jahre jünger als ich. Alle meine Freunde, wie ja auch mein Lebenspartner, sind sehr viel jünger. Ich habe nicht danach gesucht, es hat sich ergeben. Und diese Freundin wird den Hund übernehmen, wenn... Mein Partner täte es auch. Aber wenn er ist Musiker, in seinen Noten versinkt, vergisst er bestimmt, ihn zu füttern, so wie er selbst vergisst, zu essen. Nein, nein, da muss ein neues Frauchen her. Es steht bereit. Hier sitze ich und atme. Und altere. Und altern heißt nicht, noch nicht tot sein. Es ist ein ganz normaler Teil des ganz normalen Lebens. Und gar nicht so schlecht. Jungsein war schlimmer. Ins Jungsein bin ich ahnungslos reingerasselt. Das Alter kam Schritt für Schritt. Man ahnt ungefähr, was einem blüht, auch wenn man den Gedanken daran so lange wie möglich verdrängt. Roberto Bobbio schreibt in seinem sanften Buch vom Alter, De Senectute, das Alter spiegelt deine Ansicht vom Leben wider. Und noch im Alter wird deine Einstellung zum Leben davon geprägt, ob du das Leben wie einen steilen Berg begriffen hast, der bestiegen werden muss, oder wie einen breiten Strom, in den du eintauchst, um langsam zur Mündung zu schwimmen, oder wie einen undurchdringlichen Wald, in dem du herumirrst, ohne je genau zu wissen, welchen Weg du einschlagen musst, um wieder ins Freie zu kommen. Mir gefallen alle drei Wege. Ich kenne sie auch alle drei. Als ich jung war, lag das Leben wie ein steiler Berg vor mir, und ich habe lange nach dem schmalen Weg gesucht, um ihn zu bezwingen. Erst im Studium wusste ich, hier geht's lang. Dann floss es in der Tat wie ein Strom. Von allen Seiten kamen Menschen und Möglichkeiten dazu. Und ich hatte jahrzehntelang ein Gefühl von Fließen und Erfüllung. Dann habe ich ein paar falsche Entscheidungen getroffen, eine bittere Trennung verursacht, bin beruflich und privat Irrwege gegangen. Und da war ja der dunkle Wald, durch den man sich kämpfen muss, ehe es wieder hell wird. Aber all das hat mich gelehrt, das Leben ist eine Kette von Irrtümern. Sind die zu Ende, ist alles zu Ende. Denn nach jedem Irrtum geht es immer weiter. Es gibt immer Wege und Auswege. Und manchmal, auch das habe ich gelernt, muss man einfach alles loslassen und nichts tun. Meine Freundin Doris Dörrie hat es unnachahmlich formuliert. Um was sonst geht es im Leben, wenn wir uns nicht einfach ins Gras fallen lassen? Eines der berühmtesten amerikanischen Gedichte ist von Robert Frost. Es erschien 1915 und heißt The Road Not Taken, frei übersetzt der verpasste Weg. Es geht darin um einen Wanderer, übertragen ein Ich, ein lyrisches Ich, an einer Weggabelung im Wald. Beide Wege sind schön. Man entscheidet sich für den einen und bereut es nach einer Weile. Man hätte vielleicht doch den anderen, den möglicherweise schöneren, nehmen sollen. Müßige Überlegung, man hat sich entschieden. Und jede Entscheidung für etwas ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen eine andere Möglichkeit. Das muss man im Nachhinein aushalten können, auch wenn die Entscheidung vielleicht falsch war. Ich kenne Menschen, die immer an dem Was-wäre-wenn herumlaborieren. Sie kommen über gewisse Fehlentscheidungen, Verluste, Irrwege, Katastrophen in ihrem Leben nicht hinweg. Und es ist immer das Negative, das sie bis in ihre Träume verfolgt und gefangen hält und deprimiert. Ich ermuntere dann immer, das Was-wäre-wenn auf die vielen so wunderbaren Dinge zu beziehen, die uns doch auch passiert sind. Was wäre, wenn ich diesen großartigen Mann nicht kennengelernt hätte, mit dem ich 25 kreative und glückliche Jahre verheiratet war? Was wäre, wenn ich diesen tollen Erfolg mit meinen Büchern nicht gehabt hätte, die mir ein so sorgenfreies Leben beschert haben? Mein Grundgefühl ist nicht Verlust. Mein Grundgefühl ist Dankbarkeit. Mein gefühltes Alter ist jünger als mein juristisches. Wir kennen ja den Spruch, 60 ist das neue 40. In meinem Fall vielleicht 80 ist das neue 60. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Das ist auch nur wieder so ein Slogan, der nicht wirklich trägt. Elias Canetti sagt, seit wann bist du alt? Seit morgen. Mein Kopf weiß, ich bin jenseits der 80. Aber mein Gefühl ist 20 Jahre jünger. Ich denke, lebe, liebe, spreche, arbeite, bewege mich als 60-Jährige. Und ich mache mir da nichts vor, es funktioniert ja. Wenn Sie wirklich wissen wollen, wie alt Sie sind, schauen Sie sich in einem Hotelspiegel an, sagt Ennio Flaiano. Unser medizinischer Fortschritt und die kulturelle Entwicklung in unserem Land erlauben es uns heute, uns jünger zu fühlen, als wir sind. Gilt das in einem afrikanischen Dorf für Mütter, die in bitterer Armut viele Kinder durchzubringen haben, auch? Gilt das auch für verschleierte Mädchen und Frauen in Afghanistan, die an Bildung und öffentlichem Leben nicht teilhaben dürfen? Und gilt es in unserer westlichen Gesellschaft für Menschen mit schweren körperlichen Berufen und ohne sorgenfreies Auskommen und gute Wohnungen auch? Ich hatte Glück. Ich hatte Chancen, Möglichkeiten. Ich bin privilegiert. Ich kann mir solche Gedankenspiele leisten. Aber sie sagen nichts Allgemeingültiges aus. Nicht unsere Jahre zählen, sondern unsere Lebensqualität, unsere soziale Stellung, unser Umfeld, das Land, in dem wir leben und wie wir da leben. Unglück macht alt, Stress macht alt, Armut macht alt. Und wertende Vergleiche machen auch alt, schrieb Nathalie Bleuel in ihrem Essay »Warum fühlen wir uns jünger, als wir sind?« vor einiger Zeit in der Zeitung »Die Zeit«. Ich bin das, was ich gelebt habe und das, woran ich mich erinnere. Erinnern führt ins Innere. Und ich weiß, was, wer, wie ich eigentlich gern wäre, wenn nicht ich. Ach ja, Kierkegaards schöner Satz, wehmütig grüßt der, der ich bin, den, der ich sein möchte. Jetzt im Alter bin ich mit mir ausgesöhnt und möchte nicht mehr jemand anders sein. Wir haben nur diese eine Zeitspanne. Und Jean-Paul hat es geschrieben, sobald wir anfangen zu leben, drückt oben das Schicksal den Pfeil des Todes aus der Ewigkeit ab. Er fliegt so lange, als wir atmen. Und wenn er ankommt, hören wir auf. Was für ein schönes Bild von Sinn und Vollendung. Ich höre meinen Pfeil schon manchmal sirren. Aber dann wieder gibt es Tage, da scheint mir, als flöge er ganz langsam noch ganz in der Ferne. Und meistens denke ich gar nicht über ihn nach. Ich bin, wie wir alle, viel zu sehr mit dem Leben beschäftigt, um an den Tod zu denken. Und an diese dämliche Work-Life-Balance habe ich eh nie geglaubt. Was soll das denn sein? Life is work. Bei dem, was da Balance genannt wird, kommt oft noch der grauenvolle Zusatz, man solle zur Erholung doch mal die Seele baumeln lassen. Lassen Sie bitte nie, niemals, unter keinen Umständen Ihre Seele baumeln. Die Seele hat man fest im Griff. Sie ist unser Kostbarstes. Da baumelt bitte nichts sinnlos herum. Sonst hören Sie jetzt sofort auf, hier weiterzulesen. Lesen Sie lieber Tolstoi, der geschrieben hat, wirf deine Seele wie edle Samenkörner hinter dich ins Erdreich, wo es auch sei, und blicke dich nicht ängstlich um, ob es auch aufgehe. Es geht auf, wenn vielleicht auch erst nach unserem Tod. Die Seele ist etwas, das sich entfalten muss. Sonst werden wir so unglücklich wie der Schachspieler Luschin, den Wladimir Nabokov in Luschins Verteidigung beschreibt, als einen Menschen mit einer zu einem Knäuel aufgewickelten Seele. Ich war und bin ein Feind der Postmoderne, die uns weismachen wollte, dass die Oberfläche der bequemere Ort ist als die Tiefe der Seele. Bequemer ja, aber auf dem Flachland des Optimismus kann ich im Alter nicht sicher gehen. Philosophen und Schriftsteller denken viel über das Alter nach. Politiker natürlich erst recht. Schon weil sie es demografisch müssen. Sie müssen ja vorausplanen. Durch Philosophie und Literatur zieht sich das Thema seit Jahrtausenden. Von Seneca, der im Alter zu Heiterkeit rät, bis zu dem Satz von Bette Davis, den auch Sylvia Bovenschen zitiert, das Alter ist nichts für Feiglinge. Ja, ein bisschen Courage braucht man schon. Aber was wäre die Alternative? Der Tod, er wird kommen. Ist mein Alter deshalb ein Warten auf den Tod? Ganz bestimmt nicht. Ich sehe rückblickend mein Leben als ein langes Theaterstück. Ich kann mir die Inszenierung ins Gedächtnis rufen. Nur der letzte Akt fehlt noch. Ich bin gespannt, was er bringt. Es heißt immer, alle Menschen seien vorm Tod gleich. Falscher Satz. Alle Menschen wird er treffen. Aber es gibt sehr verschiedene Tode, von enorm grausam und einsam bis zu sanft und leicht. Wir sind im Tod so wenig gleich wie im Leben. Aber am Tisch sitzt er immer, von Anfang an. Nicht nur die Alten sterben. Auch Junge kann es ereilen. Rilke weiß es. Der Tod ist groß, wir sind die Seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns. Unsere Gesellschaft, wir wissen, es wird immer älter. Es gibt genug Untersuchungen zu dieser Überalterung, die ich hier nicht anführe. Das ist Sache der Politiker. Wollen wir alle Methusalem werden? Wäre Unsterblichkeit, an der ja schon gearbeitet wird, ein Ziel? Für mich sicher nicht. Die Oper Die Sache Makropoulos von Leos Janáček, 1927 uraufgeführt, verhandelt dieses Thema. Hieronymus Makropoulos, der Leibarzt von Kaiser Rudolf II., entwickelt ein Elixier, das das Leben verlängern soll. An 300 Jahre ist zunächst gedacht. Er probiert es an seiner Tochter Elina aus, die nun 300 Jahre lang nicht altert, immer wieder liebt, immer wieder weitergeht, dass alles unendlich Leid ist und nach 300 Jahren endlich sterben kann, eine Erlösung. Diese Oper vermittelt dem Zuschauer ein tiefes Gefühl dafür, wie wertvoll und sinnvoll die Begrenzung unseres Lebens ist. Und noch etwas zeigt sie: Man kann durch eine immer raffiniertere Medizin vielleicht das Leben immer weiter verlängern, aber sind wir nicht letztlich arm an Möglichkeiten, diesem verlängerten Leben noch einen Sinn zu geben? Ich habe in München und Berlin vergleichende Religionswissenschaft studiert. Kurz gefasst ist es mit dem Tod in den verschiedenen Religionen so: Für den Hindu ist er nur eine weitere Stufe, ein Übergang in eine neue Existenz. Die Juden beerdigen schnell, sofort, keine großen Reden, lieber einen Stein aufs Grab als Blumen. Und Tod ist Tod, das Leben zählt. Darum weder assistierte Sterbehilfe noch Selbstmord. Für die Muslime ist das Leben ohnehin nur der Vorhof zum ewigen Paradies. Und die Christen glauben, dass der Körper stirbt, aber die Seele weiterlebt. Für die Buddhisten hört es nie auf. Da gibt es im ewigen Kreislauf die ewige Wiedergeburt. Für mich gibt erst der Tod unserem Leben Struktur und Sinn. Anfang und Ende sind klar definiert. Dazwischen entfalten wir unser Leben. Und Gott? Wohnt rechts vom Pflaumenbaum, habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, ist möglich. Früher, ich glaube auch heute noch, hat man unglücklichen Menschen eingeredet, dass sie nur dieses Jammertal überstehen müssten. Im Jenseits würden sie dann dafür reich belohnt. Wie ist es möglich, daran zu glauben? Das frage ich mich wirklich. Es ist die Angst vor dem Endgültigen, die Sehnsucht nach etwas Ewigem, das wohl tröstet. Ich habe weder diese Angst noch diese Sehnsucht. Albert Einstein hat gesagt, es gibt nur zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Natürlich ist alles ein Wunder. Ich glaube weder an Glück im himmlischen Elysium, noch an das Paradies auf Erden im Sinne einer klassenlosen Gesellschaft, was sich die Kommunisten noch immer erträumen. Wir kriegen es eh nicht hin. Ich glaube Hegel, der die Zuversicht des Glaubens in Frage stellte und zu einer vernünftigen Ansicht der Welt riet, ganz ohne Jenseits. Und ich glaube den Dichtern. In einem meiner Tagebücher habe ich ein kurzes Gedicht von Horst Binek festgehalten. Wörter, meine Fallschirme. Mit euch springe ich ab. Ich fürchte nicht die Tiefe. Wer euch richtig öffnet, schwebt. Und in der letzten Strophe aus dem Gedicht Verzweiflung von Gottfried Benn heißt es: Du überall, du allem nochmals offen, die letzte Stunde, und du steigst und steigst, dann noch ein Lied, und wunderbar getroffen singst du hinüber, weißt das Sein und schweigst.
Elke Heidenreich mit der ersten Folge aus ihrem Essayband Altern. Das Buch ist im Verlag Hansa Berlin erschienen, das Hörbuch bei Tacheles. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Benjamin Kirsch. In Frankreich hat bei der Parlamentswahl überraschend das Linksbündnis gewonnen. Die meisten Beobachter hatten mit einem Sieg des rechtsnationalen Rassemblement National gerechnet. Aus Paris, Julia Borutta.
Am Morgen nach der Wahl wird eines immer deutlicher. Es gibt keine klaren Mehrheitsverhältnisse für eine stabile Regierung. Das Linksbündnis erringt die meisten Sitze und beansprucht, den Premierminister zu stellen. Mit wem dieser Nouveau Front Populaire jedoch regieren könnte, ist unklar. Innerhalb des Linksbündnisses werden Stimmen laut, die jedweden Kompromiss, was beispielsweise ihr Wirtschafts- und Sozialprogramm anbelangt, strikt ablehnen. Und weite Teile von Macrons Mittellager schließen eine Zusammenarbeit, an der die linksradikale La France Insoumise beteiligt wäre, kategorisch aus. Das Macron-Bündnis selbst wiederum geht so geschwächt aus der Wahl hervor, dass eine Koalition beispielsweise mit den Konservativen nicht ausreichen würde, um eine belastbare Mehrheit zu schaffen. Der rechtsnationale Rassemblement National, der überraschend nur die drittmeisten Stimmen geholt hat, wird zwar seinen Einfluss im Parlament deutlich